Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind recht, wenn ich sitzen bleibe, da tue ich mir dann ein bisschen leichter. Ich bedanke mich zunächst einmal für die Einladung, dass ich heute hier sein darf in Harrisburg und zu Ihnen sprechen. Und bevor ich auf das Thema meines kurzen Vortrages zu sprechen komme, nämlich die Apriltage des Jahres 1945 in Harrisburg, möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen und vielleicht auch erklären, warum ausgerechnet ich heute hier sitze. Mein Name ist Katharina Gewold. Vor 12 Jahren als Studentin habe ich an einem Forschungsseminar des Instituts für Zeitgeschichte teilgenommen und gemeinsam mit meinem Studienkollegen und auch lieben Freund, dem Alexander Horacek, haben wir uns damals hier in Harrisburg mit der Recherche zu den Ereignissen im April 1945 befasst. Dieses Forschungsseminar ist auf Initiative und Engagement unseres Professors Gerhard Jakschitz ins Laufen gekommen. Es hat da mehrere studentische Gruppen gegeben, die sozusagen ausgeschickt worden sind in Niederösterreich zu bestimmten Orten, wo man gewusst hat, dass es da kurz vor Kriegsende noch zu Erschießungen, zu Vorfällen gekommen ist, die nicht wirklich historisch erfasst worden sind. Und wir waren, wie gesagt, hier in Harrisburg. Und das ist der Grund, weshalb ich heute hier bin. Denn mein Wissensstand ist der, dass es bis heute außer unserer Seminararbeit, die damals entstanden ist, nicht wirklich eine weitere Arbeit gegeben hat. Ich möchte jetzt, bevor ich wirklich mit dem Thema beginne, noch ein paar Dinge anmerken. Und zwar sämtliche Ausführungen, die ich jetzt in der Folge dann machen werde, basieren auf den uns damals zugänglichen Quellen. Das sind vor allem Prozess, Gericht und diverses Aktenmaterial, aber auch Interviews, die wir mit Zeitzeugen und Augenzeugen geführt haben. Aufgrund der damals nur beschränkt zur Verfügung stehenden Zeit, weil wir mussten eine Arbeit machen und die auch abschließen, kann ich heute nicht den Anspruch erheben, dass wir alle relevanten Fragen restlos geklärt haben. Also das ist sicher nicht möglich, das zu behaupten. Und der wichtigste Punkt in dem Zusammenhang scheint mir der, dass ich, so wie die Frau Bürgermeister das einleitend auch gesagt hat, noch einmal darauf hinweise, es geht mir nicht darum, eine Täter- oder Schuldfrage zu klären, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, die Ereignisse, so wie sie damals im April in Harrisburg stattgefunden haben, so sachlich wie möglich darzustellen und vielleicht diese vielen Versionen, die es gibt, einmal auf einen Punkt zu bringen. Ich habe für meine Darstellung jetzt die Form eines sehr sachlichen und detaillierten Ablaufschilderung gewählt. Das macht es für Sie als Zuhörer ein bisschen schwieriger. Das scheint mir aber die richtige Vorgehensweise in dem Fall zu sein. Und letztens noch dann eben meine Darstellung gliedert sich in 2 Teile. Und zwar zum ersten möchte ich auf den April, den 6. und 7. April 1945 und die Ereignisse hier im Ort zu sprechen kommen. Und in einem zweiten Teil dann auf die Zeit nach dem Krieg, was hat sich dann danach noch in dem Zusammenhang ereignet. Zu den Ereignissen. Es ist der 6. April 1945 und das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft ist absehbar. Die russische Armee ist bereits in Wien eingetroffen. 4 Tage zuvor, das war der 2. April, hatte der Reichsverteidigungskommissar Walter von Schirach die Stadt Wien zum Verteidigungsbereich erklärt. Die sowjetischen Einheiten näherten sich der Stadt von allen Seiten. Am 4. April stehen sie in Mödling, am nächsten Tag bereits südlich von Wien in Neuerla und an eben diesem 6. April überschreiten sie im Westen die Stadtgrenze und stoßen dabei kaum mehr auf Widerstand. Nun erlässt der Kommandant der sowjetischen Truppen, Feldmarschall Fedor Iwanowitsch Tolbuchin, einen Aufruf an die österreichische Bevölkerung, worin er mitteilt, die Befreiung vom deutschen Joch ist da. Unter dem Eindruck dieser Ereignisse kommt es dann, so wie wir gerade gehört haben, in der Strafanstalt Stein dazu, dass Dr. Codré die Entscheidung fällt, das Gefängnis räumen zu lassen und die Gefangenen freizulassen. In der Anstalt sind sehr viele politische Häftlinge inhaftiert. Mit der Unterstützung einiger Beamten der Gefängnisverwaltung und eines Häftlingskomitees beginnt man nun sukzessive die Anstalt zu räumen. Nach Möglichkeit werden den Inhaftierten ihre Zivilkleidung ausgehändigt und manche von ihnen erhalten auch Entlassungspapiere. In kleineren Gruppen verlassen die Häftlinge dann nach und nach die Anstalt und machen sich auf den Weg. Einer jener Männer, die auf diesem Weg ihre Freiheit wiedererlangt haben, ist der Wiener Franz Fuchs. Strassbuchs war aufgrund seines Engagements für den kommunistischen Widerstand festgenommen worden. Nun marschiert er gemeinsam mit 8 weiteren Männern auf der Alten Reichsstraße in Richtung Wien. In Rohrendorf versucht die Gruppe dann einen Zug nach Wien zu bekommen, aber da dies nicht gelingt, setzen sie den Weg zu Fuß fort. Entlang der Bahnlinie marschieren sie direkt nach Hadelsdorf am Kamp. An der Kampfbrücke treffen die Männer auf Josef Sumitzberger, den Ortsbauernführer und Organisationsleiter der Ortszelle Hadelsdorf am Kamp. Die Männer erkundigen sich bei ihm nach dem kürzesten Weg nach Wien. Diesen Vorfall meldet Josef Sumitzberger der im Ort befindlichen SS-Formation und Franz Fuchs und seine Gefährten werden daraufhin festgenommen und im Wirtschaftshof des Gasthauses Hohenstein untergebracht. Inzwischen hat sich, wie wir bereits gehört haben, auch in der Strafanstalt Stein die Situation geändert. SS und SA-Verbände haben mit Unterstützung des Volkssturms im Gefängnishof das vorhin geschilderte Massaker unter den Häftlingen veranstaltet. Dabei ist auch der Anstaltsdirektor Dr. Codré erschossen worden. Der Krenzer Kreisleiter Anton Wintum hatte darüber hinaus beschlossen, dass alle sich bereits auf freiem Fuß befindlichen Häftlinge unverzüglich wieder festzunehmen wären. Die Häftlinge sollten zurück nach Stein gebracht oder zentral gesammelt werden. Der Geschäftsführer des Kreisstadtamtsleiter Edmund Huber wird ausgeschickt, um diese Nachricht zu den Ortsgruppen Gedersdorf, Rohrendorf, Theiß und Hadersdorf zu überbringen. In Hadersdorf überbringt er diese Nachricht dem zuständigen Ortsgruppenleiter und Oberlehrer Richard Kuhn. Richard Kuhn und die im Ort befindlichen SS-Einheiten reagieren und an der Kampfbrücke werden dann in der Folge Posten aufgestellt. Nach und nach treffen dort die Flüchtlinge ein und werden mit den anderen, wie Franz Fuchs vorhin erwähnt, arrestiert. Zu einem dieser Flüchtlingstrupp gehören Heinrich Kuchelbacher, Friedrich Novacek, der ehemalige Direktor der Meindl-Werke Richard Winter und der Wiener Klavierfabrikant Rudolf Stelzhammer. Und obwohl die 4 ordnungsgemäße Entlassungspapiere vorweisen können, werden sie auch mit den anderen abgeführt. Gegen 17 Uhr bringt dann Rayonsinspektor Karl Stöger noch eine weitere Gruppe von Gefangenen nach Hadersdorf. Die 10 waren in Engerbrunn dem lokalen Volkssturm in die Hände gefallen und nun befinden sich insgesamt 45 Personen im Wirtschaftshof des Gasthauses. Gegen 19 Uhr lässt man die Gefangenen auf der Straße antreten und überführt sie schließlich in den Gemeindearrest. Die Bewachung der Gefangenen wird vom Hadersdorfer Volkssturm unter der Leitung des Kaufmannes Franz Bammer übernommen. Am nächsten Morgen, es ist nun der 7. April 1945, macht sich der Hilfsaufseher der Strafanstalt Stein, Johann Janicek, auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz. In der Ortschaft Theiß hält ihn dort der Ortsgruppenleiter Donnerbaum an und übergibt ihm gemäß Verweisung vom Kremser Kreisleiter Wiltum 18 Häftlinge mit dem Auftrag, diese nach Hadersdorf zu überführen. 5 Männer vom Volkssturm eskortieren die Gefangenen. Als Johann Janicek mit seiner Häftlingskolonne in Hadersdorf eintrifft und diese übergeben möchte, weigert sich der Ortsgruppenleiter Richard Kuhn zunächst, diese zu übernehmen. Der Hadersdorfer Gemeindekotter ist schon mit den schon investierten Personen bereits überfüllt. Richard Kuhn erteilt daraufhin Janicek den Auftrag, die Gruppe nach Stein zurück in die Strafanstalt zu bringen. Janicek macht sich auf den Weg, wird aber auf halber Strecke vom Kreisstadtamtsleiter Edmund Huber aufgehalten und aufgefordert, sich mit seiner Gruppe zum Bahnhof zu begeben und dort auf weitere Befehle zu warten. Abgesehen von einigen Interventionsversuchen vergeht der Vormittag im Hadersdorfer Gemeindekotter ohne nennenswerte Vorkommnisse. Die Bewachung der Steinflüchtlinge erfolgt von jeweils 2 Mann des Volkssturms, die sich alle 3 Stunden ablösen. Die Schicht von 6 bis 9 Uhr versieht dabei der Landwirt Richard Liebel und ein ihm unbekannter Kollege. Um 9 Uhr übernehmen Karl Barsch und Rupert Frank den Dienst bis 12. Die beiden werden schließlich vom Landwirt Ferdinand Fuchsberger und einem im Ort einquartierten Banatdeutschen abgelöst. Wie ich vorhin schon gesagt habe, kommt es im Laufe dieses Vormittags zu einigen Interventionsversuchen. Und zwar immer wieder versuchen die Häftlinge Heinrich Kuchelbacher, Friedrich Novacek, Richard Winter und Rudolf Stelzhammer, also die 4 mit den Entlassungspapieren, dass Sie zu einem Gespräch mit einem zuständigen Vorgesetzten kommen. Doch Richard Kuhn erklärt Ihnen immer wieder, dass er im Moment nichts für Sie tun könne und selber auf Anweisungen warten müsse. Als nun der Hilfsvorsteher Johann Janicek mit seinem Fahrrad zufällig am Gemeindekotter vorüberradelt, erkennt ihn Heinrich Kuchelbacher aus Stein und ruft ihn an. Es gelingt ihm, Johann Janicek zu überreden, im Sinn der Inhaftierten bei der SS vorzusprechen. Johann Janicek wendet sich an den SS-Kommandanten und er kann Rudolf Stelzhammer in der Folge die Möglichkeit zu einem persönlichen Vorsprechen vermitteln. Und kurze Zeit später werden die vier Gefangenen mit den Entlassungspapieren auf Anordnung des SS-Kommandos aus der Haft entlassen. Es ist zu dem Zeitpunkt ca. 13 Uhr. Am Morgen des gleichen Tages hatte sich Edmund Huber im Auftrag von Richard Kuhn nach Krems begeben, um bei Kreisleiter Anton Wiltum bezüglich der weiteren Vorgehensweise vorzusprechen. Huber sollte in Erfahrung bringen, was nun mit den in Hadersdorf festgenommenen Personen zu passieren habe. Im Büro des Kreisleiters wird Edmund Huber Zeuge eines Telefongespräches, das Anton Wiltum mit Bauernsleiter Otto Ickland führt. Unverzüglich nach dem Telefongespräch wird Edmund Huber angewiesen, der Ortsgruppenleitung in Hadersdorf den Befehl zu überbringen, dass alle Inhaftierten von dem vor Ort liegenden SS-Kommando zu exekutieren sind. Mit dieser Nachricht macht sich Edmund Huber auf den Rückweg nach Hadersdorf. Gleichzeitig, als aber Richard Kuhn den Erschießungsbefehl überbringt, bittet er ihn jedoch, sich den Befehl nochmals am Telefon bestätigen zu lassen, da er nicht allein die Verantwortung für das Todesurteil für so viele Personen übernehmen möchte. Vom Fernsprechapparat des Kaufhauses vom Volkssturmführer Franz Bammer führt Richard Kuhn das Gespräch. Und nachdem er die Bestätigung erhalten hat, schickt er einen Boten zum Bahnhof, wo noch immer Johann Janicek mit 18 Flüchtlingen auf die weiteren Anweisungen wartet. Auch Janicek wird angewiesen, seine Gefangenen nach Hadersdorf zurückzubringen. Gegen 13.45 Uhr wird der Landwirt Ferdinand Fuchsberger, der letzte der Bewachungsschicht der Gefangenen, von einem SS-Posten abgelöst. Kurz darauf übergibt Richard Kuhn die Gefangenen aus dem Gemeindekotter und jene aus der Obhut Johann Janiceks an die SS. Gegen 14 Uhr müssen die 59 ehemaligen Steinhäftlinge auf dem Hadersdorfer Hauptplatz in Aufstellung zu je 3 Mann antreten. Spaten und Schaufel werden verteilt und der Trupp begibt sich vom Hauptplatz zum Hadersdorfer Friedhof. Neben der SS-Mannschaft begleiten auch Edmund Huber, Johann Janicek und Josef Sumitz-Berger den Zug. Ob zu dem Zeitpunkt auch Richard Kuhn anwesend ist, kann nicht mehr mit Sicherheit gesagt sein. Den Platz an der äußeren Wand des Friedhofs hatte Josef Sumitz-Berger den SS-Offizieren angewiesen. Und dort wird nun eine 2x8 Meter messende Strecke als Bleche abgesteckt und die Gefangenen beginnen, unter einem in Aufstellung gebrachten Maschinengewehr eine Grube auszuheben. Die Aushubarbeiten dauern ca. 2 Stunden. Während der Arbeiten werden die Gefangenen von ihren Bewachern gequält und misshandelt. Ein Gefangener, der kniend mit erhobenen Händen um Gnade bittet, wird von einem SS-Mann mit einem Fußtritt in den Rücken zu Fall gebracht. Einem anderen wird ohne ersichtlichen Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und ein bereits sehr geschwächter griechischer Mithäftling erhält einen Schlag mit einem Gewehrkolben gegen den Kopf. Als er dann bewegungslos liegen bleibt, wird er kurzerhand erschossen. Einzelne Personen werden aber auch von den Offizieren nach dem Grund ihrer Inhaftierung befragt. Der Kommunist Franz Fuchs setzt alles auf eine Karte und gibt an, lediglich aufgrund eines Wirtschaftsdeliktes, aufgrund des sogenannten Schwarzstechens, inhaftiert gewesen zu sein. Der Ortsbauernführer Josef Sumitz-Berger bezweifelt Franz Fuchs' Aussage und gibt an, ihn für einen politischen Häftling zu halten. Aber es gelingt Franz Fuchs, die Offiziere von seiner Darstellung zu überzeugen und er wird als einziger der am Friedhof anwesenden Flüchtlinge zur Seite gestellt. Das SS-Kommando erteilt Johann Janicek die Weisung, Franz Fuchs zurück in die Strafanstalt nach Stein zu bringen. Und die beiden machen sich unverzüglich auf den Weg. Da Edmund Huber bei der Gelegenheit gleich einen Brief an die Kreisleitung in Krems mitgeben möchte, verlässt er ebenfalls den Friedhof. Auf dem Hadersdorfer Hauptplatz stoßen sie dann auf 3 weitere Flüchtlinge, nämlich auf 3 Jugoslawen. Richard Kuhn und Johann Janicek übernehmen die 3 und machen sich mit ihnen auf den Weg zum Friedhof. Auf halbem Weg kommt ihnen die SS-Mannschaft entgegen und sie übergeben auch diese drei Gefangenen. Am Nachmittag des 7. April 1945 gegen 16 Uhr werden gemeinsam mit diesen letzten drei Ankömmlingen 61 Menschen beim Friedhof von Harrisdorf erschossen. Bereits am nächsten Tag, am 8. April, beginnen die deutschen Truppen mit ihrem Abzug aus Wien und schon 10 Tage später rückt die Rote Armee in Krems ein. Einen Monat später ist bekanntlich der Krieg zu Ende. Soweit zu den Ereignissen, wie wir sie recherchieren konnten. Abschließend möchte ich dann noch einen kurzen Blick auf die Zeit nach dem Krieg mit Ihnen werfen. Am 9. Mai 1945, einen Tag nach der Gesamtkapitulation der Wehrmacht, marschiert die Rote Armee auch in Harrisdorf ein. So wie in vielen anderen Orten auch, werden dann in Harrisdorf belastende Aktenmaterialien vernichtet. Dennoch kommt es im Zug der nachfolgenden Ermittlungen gegen die ehemaligen Funktionäre der NSDAP zu einigen Verhaftungen im Ort. Unter anderem gerät der ehemalige Ortsgruppenleiter und Oberlehrer Richard Kuhl in Haft. Die Ermittlungen gegen ihn beschränken sich zunächst nur auf seine Rolle in der Parteiorganisation. Ende Juni 1945 gelangen schließlich die ersten Informationen über die Harrisdorfer Erschießung an die Staatsanwaltschaft in Krems und die Untersuchungen gegen Richard Kuhn weiten sich aus. Den maßgeblichen Hinweise dazu liefern die Harrisdorfer Gendarmerie, die ihm den Bericht schicken und damit die Erschießung aktenkundig machen, und die beiden Zeugen Franz Fuchs, der Überlebende, und Albert Urbach. Franz Fuchs, der Überlebende, vom Friedhof ist von Johann Janicek abgeführt und zurück nach Stein gebracht worden. Von dort aus wurde er gemeinsam mit 830 weiteren Insassen der Anstalt nach Bayern überführt, wo er schließlich von den Amerikanern befreit wurde. Unmittelbar danach, nach seiner Befreiung, verfasste er ein Protokoll, in dem er die Ereignisse von Harrisdorf festgehalten hat. Der zweite Zeuge, Alois Urbach, war zufällig bei Verwandten auf Besuch und ist so Zeuge des Massakers geworden. Unabhängig von Franz Fuchs hat er belastendes Material gesammelt und dieses den Behörden übergeben. Im Oktober 1945 beginnen die ersten Vernehmungen. Sowohl Richard Kuhn, der ehemalige Ortsgruppenleiter von Harrisdorf, als auch der ehemalige Kreisamtsstellenleiter Edmund Huber bestreiten zunächst jegliche Beteiligung an den Vorfällen. Erst aufgrund der Konfrontation mit vorliegenden Zeugenaussagen revidieren die beiden ihre Angaben. Am 6. März 1946, also knapp ein Jahr nach der Erschießung, werden die Leichen exhumiert. Im Beisein der Sachverständigen wird das Massengrab geöffnet und es werden die Leichen von 61 Menschen geborgen. Die Toten, die teilweise unbekleidet und ineinander verschlungen liegen, werden der Reihe nach entnommen und in nummerierte Särge gelegt. Aufgrund der Menge ist es nicht möglich, alle Särge noch am gleichen Tag nach Wien zu überführen. Den Auftrag für die Exhumierung hatte Anna Gebhardt, die Witwe eines der Opfer, gestellt. Frau Anna Gebhardt war Mitarbeiterin der KP-nahen Volkssolidarität und hatte dort von Franz Fuchs erfahren, dass auch ihr Mann bei dem Massaker ums Leben gekommen war. Die KPÖ hat übrigens auch die Kosten für das Arbeitskommando und Überführung der Leichen nach Wien übernommen. Der Arbeitstrupp, der die Exhumierung durchführte, besteht aus ehemaligen Mitgliedern der NSDAP-Ortsgruppe Harrisdorf. Unter ihnen befindet sich auch der ehemalige Ortsbauernführer Josef Sumitzberger. Franz Fuchs, der ebenfalls bei der Exhumierung anwesend ist, erkennt in ihm den ehemaligen Prediger und erstattet Anzeige. 3 Wochen später wird auch Josef Sumitzberger festgenommen. Im März 1947 kommt es schließlich zu den ersten gerichtlichen Anhörungen und im Verfahren in der Causa Harrisdorf werden 3 Angeklagte, Richard Kuhn, Edmund Huber und Josef Sumitzberger, im Zuge dieser Ermittlungen aufgrund ihrer Mithilfe und Beteiligung an der Exekution für schuldig befunden und zu Kerkerstrafen verurteilt. Im Fall von Richard Kuhl und Edmund Huber wird die Strafe durch eine einsame Absperrung in dunkler Zelle an jedem 7. April verschärft. Es darf aber trotz dieser Schuldsprüche nicht übersehen werden, dass im Harrisdorfer Prozess lediglich die mittelbar Beteiligten zur Rechenschaft gezogen wurden. Die eigentlichen Täter sind nie belangt worden. Kreisleiterin von Winsum und Vorleiter Juris, die den Auftrag für die Exekution gegeben hatten, entzogen sich der gerichtlichen Verfolgung durch Selbstmord. Und jene SS-Einheit, die die Erschießung letztlich ausgeführt hat, blieb bis heute genauso anonym wie jene 38 Toten, deren Identität nach der Exhumierung nicht mehr festgestellt werden konnte. Diese 38 nicht diagnostizierten Opfer wurden letztendlich in einem Massengrab am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt, wo es heute noch eine einfache Gedenktafel gibt, die an diese Ereignisse erinnert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.